Hörspiel Artmix. Ihr Audioguide durch den Diskurs zu Medien, Kunst und Wissenschaft.
Am Mikrofon begrüßt sie Ralf Hohmann. Im Hintergrund läuft die orangefarbene Platte von Mouse on Mars, dem Berliner Elektronikduo, bestehend aus Andi Thoma und Jan Werner, der auch Professor an der Nürnberger Kunstakademie ist. Also wir können vielleicht mal ein echtes Knistern hören, denn der Originalträger ist aus Vinyl. Die Vinylplatte, die dem Katalog zur Mouse on Mars Ausstellung Spatial Chitter beiliegt, die im Münchner Lehmbachhaus im April 2022 eröffnet wurde. Und zwar im sogenannten Kunstbau. Das ist der Ausstellungsraum der Städtischen Galerie über dem U-Bahnhof Königsplatz. Und genauso groß wie ein U-Bahnhof ist auch der Ausstellungsraum. 110 Meter lang, 15 Meter breit, 5 Meter hoch. Beton. Mit einer sehr langen Nachhaltzeit. Mit diesem Raum arbeiten Mouse on Mars oder der Raum mit ihnen, je nach Blick bzw. Hörwinkel. Dies hier ist die zweite Episode unserer Spatial Chitter Talks, unserer Gespräche zur Ausstellung. In der ersten Ausgabe habe ich mich genau über diesen Ausstellungsraum und die spezifische Arbeitsweise mit dem Kunstort unterhalten, mit der Kuratorin der Ausstellung, Eva Huttenlau. Sie finden alle veröffentlichten Episoden übrigens unter hörspielpool.de. Dieses Mal geht es um die dynamische akustische Forschung, abgekürzt DAF, im Rahmen der Ausstellung Spatial Chitter. Und es geht darum, wie wir über Sound nachdenken können, ohne über Musik reden zu müssen. Dazu habe ich Susanne Witzgall in der Akademie der Bildenden Künste in München getroffen. Sie leitet dort das CX-Zentrum für interdisziplinäre Studien. Doch zuerst zur dynamischen akustischen Forschung DAF. Ursprünglich eine Gruppe junger KünstlerInnen, ausgehend von der Nürnberger Kunstakademie, die sich um Studierende der Münchner Akademie erweiterte im Zuge der Vorbereitung der Ausstellung Spatial Chitter im Lehmbachhaus. Wie so vieles hat die Pandemie auch diese Ausstellung durcheinandergewirbelt. Vieles musste hin und her geschoben werden und so auch die dynamische akustische Forschung. Aus einem ursprünglich geplanten Begleitprogramm wurde eine Art Pionierveranstaltung. Denn die Ausstellung Spatial Chitter konnte pandemiebedingt erst im April 2022 eröffnen. Die Künstlergruppe DAF hatte ihre dazugehörige Installation Sonic Synchronicity bereits ein Jahr früher fertig. Das grobe Setting von Sonic Synchronicity: Die Mitglieder der Kunstgruppe durchstreifen die Stadt mit einem Mikrofon und streamen jeweils in den idyllischen Künstlergarten des Lehmbachhauses. Die Streams werden dort intuitiv gemixt und über Lautsprecher präsentiert. Der Sound einer Stadt. Sonic Synchronicity. Und ich mit meinem einfachen Stereomikro wiederum zwischen den Lautsprechern, dem plätschernden Springbrunnen und der Max-Ernst-Bronze im Garten des Lehmbachhauses im Sommer 2021.
Und wie läuft's? Ich mache jetzt gleich mal ein Interview. Der Jan ist gerade gekommen, ja, und du fotografierst und dokumentierst.
Ich muss zwischendurch ja dokumentieren auch, also ja. Im Bild, ne? Im Ton dokumentiert sich alleine, weil wir zeichnen ja auch auf. Wobei, man kann die Erfahrung eigentlich schwer dokumentieren, weil es ja so viele verschiedene Perspektiven sind, die hier zusammenkommen.
Wo bist du zufrieden?
Ich bin total zufrieden. Das Wetter war gut und die Streamingstationen, die wir heute, die hatten ja ihre Jungfernfahrten, die von uns entwickelten Sender, die haben alle funktioniert und alle waren und sind ausgeschwärmt, kamen wieder zusammen und der Garten war geduldig mit uns und aufnahmefähig. Und man sieht ja, es ist ja echt so ein Courbet-Gemälde hier. Ja, das ist es, ein Gemälde im Garten des Lehmbachhauses. Und ich muss vielleicht dazu sagen, es ist kurz vor Schluss. Und ihr seid ja schon seit 10 Uhr in der Früh hier im Garten. Und ja, ist es ein Vergnügen oder ist es harte Arbeit?
Also die Arbeit ist Vergnügen und die Arbeit ist schon auch hart, weil man sehr konzentriert sein muss. Man muss an die Technik denken, an die Idee, man muss aufeinander hören, auch aufeinander Acht geben, sich immer wieder absprechen. Der Signal-Chat, der hier so parallel läuft, ist, glaube ich, mittlerweile 500 Nachrichten lang. Wo seid ihr? Dein Stream ist gerade aus. Es krummelt etwas, wo kommt der Helikopter her, seid ihr um 17 Uhr da und dort, ich habe das und das entdeckt, kommt mal schnell hierher. Also es ist großartig, allein dieser Chat ist schon super. Und dass es eben nicht eine Perspektive gibt, dass es nicht eine Idee ist oder ein Kopf oder eine Skulptur, die wir hier bauen, sondern dass es eben sich ständig bewegendes, multiperspektivisches, akustisches Gebilde ist, was sich hier selbst schreibt. Das ist ja das, was mich begeistert.
Also vielleicht ein paar Wörter zum Setting. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, in der Stadt verteilt, in München verteilt, sind verschiedene Sendestationen, die von dort ihre akustischen Eindrücke hierher schicken, in den Garten des Lehmbachhauses. Und ihr habt hier vorne, habe ich es, glaube ich, gesehen, Mischpult und damit live abgemischt.
Genau. Also das Wichtigste des Ganzen ist, dass sich alles ständig in Bewegung befindet. Das sind keine fest installierten Mikrofone, sondern das sind Menschen, die sozusagen ihrer Wahrnehmung folgend, ihrer Neugier, ihrer Aufmerksamkeit, wie auch immer du das nennen willst, folgend diese Stadt akustisch rekonstruieren. Das Ganze begann im Lehmbachhaus. Und natürlich, man kennt das ja, die Lautsprecher, die hier installiert sind, geben das wieder, was auch dann im Garten ganz am Anfang aufgenommen wurde. Das heißt, es gab eine Rückkoppelung, und zwar also eine mehrkanalige, über mehrere Lautsprecher verteilte Rückkoppelung. Und das war wie so eine Art Klangsumpf oder so ein ganz eigenartiges Gebilde an Sound und Dumpfheit und Röhren und Resonanz. Und dann öffnete sich das langsam hin auf die Klänge der Umgebung, weil die Leute eben angefangen haben auszuströmen. Und die Umgebung war immer noch insofern stringent, als dass mehrere Mikrofone zum Beispiel den Bus, der gerade vorbeifährt, abgebildet haben. Und dann verlief sich das immer mehr und driftete immer mehr auseinander in die Stadt rein. Und dann kamen manche wieder zusammen hier ins Lehmbachhaus, dann verdichteten sich manche Bilder wieder, andere waren, was weiß ich wo, schon, keine Ahnung, Ismaning oder sonst wo. Genau, und so gibt das Ganze natürlich auch ein gewisses anarchisches oder chaotisches Bild, aber immer wieder kommt es zusammen. Und das ist dann hier sozusagen der Fokus. Das ist so die Bühne, das Auditorium, die Abhörstation, die Ladestation und Tankstation, all das ist eben hier jetzt, dieser Garten des Lehmbachhauses.
Und noch eine Frage, du hast gerade gesagt, die einzelnen Leute, die in der Stadt verteilt sind, folgen zu ihren Eindrücken. Heißt das dann, das Mikrofon als Variable, als am Körper, ja, als der Körper als Mikrofonständer?
Also ja, der Arm ist sozusagen der bewegliche Mikrofonständer, oder genau. Und ganz wichtig ist, dass man hört, was man aufnimmt. Also dass man nicht einfach nur mit dem Mikrofon rumfuchtelt, sondern dass es eigentlich über Kopfhörer die ganze Zeit bewusst nachvollzogen wird, was man sendet und was man gerade erlebt. Das heißt, das ist eigentlich ein Komponieren über das Hören.
Komponieren über das Hören. Die Gruppe, die das hier macht, heißt DAF oder DAF, hat aber gar nichts mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft zu tun.
Nee, das hat was mit der dynamischen akustischen Forschung zu tun, das ist die DAF. Wir wussten damals, als wir den Namen gefunden haben und auch das Kürzel benutzt haben, noch nicht, wie DAF, die Original-DAF, das finden würden. Ich habe dann Robert Görl irgendwann getroffen und ihn gefragt, ob das für ihn in Ordnung sei. Er hat mir das dann schriftlich gegeben, hat auch da gleich, also sozusagen im selben Atemzug auch das DAF-Logo erfunden. Er hat mich aufgeschrieben, dynamische akustische Forschung, Kringel um das D, um das A und um das F gemacht und geschrieben ist okay, Robert Görl. Das wurde dann auch zum T-Shirt und dieses DAF von Robert Görl geschrieben ist auch unser Logo. Das haben aber die Studierenden so entschieden, das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Ich war nur ganz stolz, dass ich ein Robert-Görl-Zertifikat bringen konnte und dass damit auch der Name dieses Kollektivs autorisiert war.
Ja, ich habe ja auch so ein T-Shirt mittlerweile bekommen, Merchandising funktioniert, allerdings ist es bis jetzt eng. Ich traue es mir ja nicht sagen.
Dann aber gut, gib's auch für eBay.
Ich glaube, es liegt mehr an mir als am T-Shirt.
Du kannst ja auch dein eigenes machen. Es ist ja bei uns, es ist ja ein offenes Trademark.
Ein Mitschnitt der dynamischen akustischen Forschung DAF. Die Reportage aus dem Garten des Lehmbachhauses Juli 2021. Das erwähnte T-Shirt von DAF habe ich übrigens noch. Größe S. Bei Interesse einfach schreiben. Zeit- und Raumsprung. Akademie der Bildenden Künste in München. Im Arbeitsraum von Susanne Witzgall, wissenschaftliche Leiterin des CX-Zentrums für interdisziplinäre Studien an der Kunstakademie. Von ihr will ich wissen, wie wir über Sound nachdenken könnten, ohne über Musik reden zu müssen. Dafür schlägt sie einen neomaterialistischen Zugang vor. Aber zuerst reden wir über Begriffe.
Gibt es da eigentlich einen Grund, warum wir von Soundart reden oder auch Soundphänomenen? Und fehlen uns da im Deutschen die Wörter oder haben wir da ein anderes Problem? Das ist natürlich jetzt eine gemeine Frage, weil ich habe ein Problem im Kopf, das ich dann nachfragen werde.
Ich meine, das Angenehme von Sound im Englischen ist, wenn man es übersetzt oder man kann es übersetzen als Geräusch, als Klang und als Ton. Also bietet sich Sound quasi als Überbegriff für all diese Phänomene an, sage ich jetzt mal, für diese Klangereignisse. Und deswegen, und im Deutschen sind wir immer sehr spezifisch und genau. Das heißt, mit Klang wird etwas ganz Bestimmtes gemeint, also in der physikalischen Akustik nochmal etwas anderes als in der Musiktheorie, sage ich jetzt mal. Also das wird ganz spezifisch definiert. Ton ist nochmal komplett was anderes und Geräusch auch. Also und in der Mangel sozusagen eines übergreifenden, zusammenfassenden Subjekts, wie man Klangphänomene oder Soundphänomene, Soundereignisse zusammenfassend definieren kann, glaube ich, flüchtet man sich deswegen gerne in dieses englische Wort Sound.
Genau, und jetzt kommt das Problem, das ich vorher für mich schon im Kopf hatte, nämlich, dass Klang ja immer auch eine positive Konnotation hat. Also der Klang steht ja fast für das Gegenteil von Lärm. Und was Lärm ist, das ist ja nun eine ganz lange Diskussion. Die einen fanden ja zum Beispiel Rockmusik furchtbar lärmig und andere finden Techno dann lärmig. Und wiederum andere sind der Auffassung, dass eigentlich nur Mozart gut ist und selbst für Pflanzen positive Wirkungen hätte und so weiter. Ja, also wir haben immer gleich diese Wertungen da drin und da frage ich mich ein bisschen, woher kommen eigentlich diese Wertungen? Aus welchem Diskurs? Oder haben wir die gelernt? Oder gibt es da einen Diskurs, der uns immer auch diese Wertung mitverkauft?
Um nochmal auf die physikalische Akustik zurückzukommen, da sind die Definitionen ja ganz klar. Also da versteht man unter Klang im Gegensatz zum Geräusch etwas, was regelmäßig periodische Schwingungen aufweist. Also das Geräusch hat unregelmäßige Schwingungen und also sind Schwingungsvorgänge, die in der Regel unregelmäßig sind und nicht periodisch verlaufen und Klang ist regelmäßig. Wobei dann in der menschlichen Wahrnehmung erscheint aber so ein Klang mit diesen regelmäßigen periodischen Schwingungen eher als ganzheitliches Schallereignis, das heißt eigentlich als Ton. Und deswegen wird der Klang in der physikalischen Akustik eher sozusagen in der Musik, wenn wir vom gestrichenen D oder so sprechen, oder als Ton. Also da sind die Definitionen irgendwie ja ganz klar. Und ansonsten glaube ich, ja, hat es natürlich auch mit Wertung zu tun, aber auch mit Umwertung. Also wir haben ja in den 70er Jahren so zahlreiche Beispiele der Avantgarde-Musik oder der von SoundkünstlerInnen, die Geräusche eben als Klang bezeichnen oder Geräusche als Komposition beispielsweise. Und damit wird natürlich versucht, eine Umwertung vorzunehmen. Das heißt also, ein anderes Hören von Geräuschen auch möglich zu machen, die Welt mit all ihren Geräuschen als eine Komposition zu verstehen, wie das Murray Schafer zum Beispiel getan hat.
Kanadischer Komponist, von ihm kommt der Ausdruck Soundscape. Wie könnte man den Soundscape eigentlich ins Deutsche dann übersetzen?
Es wird sehr oft mit Klanglandschaft übersetzt, wobei ich das eben ein bisschen unglücklich finde. Also ich würde dann eher von Soundlandschaft sprechen. Aber dann haben wir natürlich wieder den Anglismus drin. Aber mir wäre da wohler.
Warum ist R. Murray Schafer heute noch so wichtig und interessant?
Also vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass es schade ist, dass er eigentlich immer wieder sehr stark nur auf den Noise-Faktor irgendwie reduziert wird. Das heißt, also er hat ja Kritik geübt, dass die Menschen quasi die Umwelt quasi akustisch verschmutzen und dass man da mehr darauf achten soll und hat versucht, da irgendwie ja, Sensibilität dafür zu wecken. Und da wird er aber auch sehr, sehr oft irgendwie drauf reduziert. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dass seine analytische Arbeit, also die analytische Arbeit, dass er sagt, es gibt einen Ort oder eine Umwelt, die eben eine bestimmte Soundscape hat und versucht hat, dieses Soundscape auch eben strukturell zu erfassen oder mit verschiedenen Ordnungssystemen eben auch zu erfassen, dass das doch ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist, der eben auch heutzutage eben auch Wirkung hat, beispielsweise auf die Soundforscher, die jetzt ökologische Systeme und so weiter erforschen.
Genau, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal reinzuhören in meine Aufzeichnungen aus dem Lehmbachhaus von DAF, der dynamischen akustischen Forschung, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die sich auf Schafer beziehen.
Nein, auf keinen Fall. Also sie würden sich von Schafer auf jeden Fall abgrenzen, weil sie die Stadt auch nicht analytisch erforschen, wie er das getan hat, sondern eher affektiv und ihre eigene subjektive Position und Haltung und ja, Rolle oder ihren Aktorstatus quasi in der Aufnahmesituation, aber auch im Prozess des Missions eben sehr stark betonen.
Also das, was man dann intuitives Mission nennt oder jetzt eher eine nicht objektive Aufzeichnung, sondern Sie sind Aufzeichnende.
Ja, genau. Also Sie betonen Ihren eigenen AkteurInnenstatus eben in dem ganzen Prozess der Soundanalyse oder der Soundforschung und auch der nachträglichen Mischung. Also in dieser eigentlich sehr affektiven, intuitiven Mischung quasi dann der aufgenommenen Soundspuren.
Wieso beschäftigt sich ein bildender Künstler überhaupt mit Klangereignissen? Ist das ein Trend? Ist das was Neues? Ist das ein Erkenntnisgewinn, sage ich jetzt mal, in diesem Feld der Musik zu agieren? Oder ist es vollkommen falsch? Oder bin ich so auf Abwägen zu sagen, es gibt zwei getrennte Diskurse?
Spätestens, allerspätestens, seit der Avantgarde und Neo-Avantgarde gehört Klang und Sound eben auch ganz eng in den Bereich der bildenden Kunst. Also wenn wir beispielsweise an die Futuristen denken oder die Dadaisten, also Filippo Tommaso Marinetti hat beispielsweise so futuristische Abende gestaltet, die er ab 1910 in norditalienischen Theatersälen organisiert hat. Und bei solchen Abenden gab es eben auch Geräuschmusik oder Musik. Oder bei den Dadaisten, wenn wir an die erste Dada-Veranstaltung denken, die 1916 im Cabaret Voltaire in der Züricher Spiegelgasse stattgefunden hat, also der Ursprungsort der dadaistischen Bewegung, da gab es eben auch nicht nur Maskentänze, sondern Simultandichtungen, sondern auch Lautkonzerte und Geräuschgedichte. Und die Idee war auch eben dadurch die Grenze oder die Trennung zwischen den einzelnen Kunstgattungen und auch zwischen der Kunst und dem Leben eben aufzuheben. Und dasselbe gilt beispielsweise für die Neo-Avantgarde, wenn wir an Fluxus denken, also 1961 von George Marcunias eben gegründet, der eben auch versucht hat, verschiedene Kunstformen, also wie die anderen Fluxus-Mitgliederinnen eben auch, also Kunstformen wie konkrete Poesie, neue Musik, Tanz, Theater und bildende Kunst eben zu vereinen und damit auch die Erwartungshaltung des Publikums zu durchbrechen und die Gesellschaft irgendwie wachzurütteln.
Ich habe jetzt mal eine These und sage, in den letzten Jahren wurde sehr viel zum Beispiel Stadt fotografiert, die Fotografie als Zugang zur Wirklichkeit und dokumentiert. Und jetzt ist anscheinend der Sound und der Klang dran. sozusagen. Man hat vorher immer fotografisch aufgenommen und sich die Welt visuell erschlossen. Und mein Gefühl ist so, jetzt holt man die andere Seite nach, nämlich die klangliche Seite. Und es gibt immer mehr Initiativen der Klangforschung oder auch den Ausdruck Klangforschung. Der ist viel bekannter. Oder es gibt eben Soundscapes und Aufnahmen. Und das gehört eigentlich fast zum Standard künstlerischen Arbeitens dazu, sich auch mit Aufnahmen von Geräuschen oder von Klangphänomenen zu beschäftigen. Stimmt da mein Eindruck oder gehe ich da in die Irre?
Also ich glaube, es gibt eine neue Welle, wobei viele Vorgänger eben für die heutigen SoundforscherInnen eben schon in den 60er Jahren irgendwie gab. Ich glaube, das ist sozusagen eine ganz große, die haben eine ganz große Vorbildfunktion, wie beispielsweise Max Neuhaus, der ja auch mit den Lissen, also von 1966 bis 1976, ja, durch den Stadtraum flaniert ist und da ja seine BegleiterInnen, die er aufgefordert hat, ihn bei diesen Stadtspaziergängen zu begleiten, aufgefordert hat, eben den Geräuschen der Stadt irgendwie zu folgen, zuzuhören, also genau hinzuhören, was eben die Stadt ausmacht oder was da zu finden ist. Also es ist ja auch eine Form von Erforschung quasi des unmittelbaren städtischen Umfeldes. Also ich glaube, dass man jetzt wieder sehr stark an die 60er, 70er Jahre anknüpft. Also warum knüpft man jetzt damit an? Ich glaube, dass wir uns vielleicht jetzt auch in einer ähnlichen gesellschaftlichen Umbruchssituation befinden, die vielleicht auch anderer Medien irgendwie bedarf und anderer Forschungswerkzeuge.
Versuch vielleicht noch über ein anderes Phänomen der Sache auf den Grund zu schürfen, nämlich in den 60er Jahren gab es ja die sogenannten Art School Bands, also Bands, die sich an Kunsthochschulen gegründet haben und eben nicht aus den Konservatorien kommen. Hat natürlich sehr viel mit Pop zu tun. Jetzt sehe ich, dass immer mehr auch an Kunstakademien über Sound nachgedacht wird oder Professuren eingerichtet werden, die sich mit Klang beschäftigen, obwohl es ja eigentlich im Englischen die Visual Arts sind, die da gepflegt werden sollen. Gibt es da vielleicht irgendeinen Verknüpfungslink, den man da sehen kann, dass einfach immer wieder der Klang oder der Sound wichtig wird für eine künstlerische Produktion?
Ja, wie schon gesagt, ich glaube, dass er immer schon wichtig war für eine künstlerische Produktion, vor allem eben seit der Avantgarde und Neo-Avantgarde, also seit eigentlich Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dass eigentlich eher die Frage gestellt werden muss, warum es nicht in allen Kunstakademien oder Kunsthochschulen eine Soundklasse gibt, warum die manchmal fehlt.
Wie kann man anders über Sound und Klang nachdenken, ohne jetzt in eine Musiktheorie einzutauchen? Wie können wir über künstlerische Soundproduktion reden, ohne gleich in musikalischen Begriffen oder in Kompositionen denken zu müssen?
Da ist ein sehr interessanter Ansatz, der neomaterialistische Ansatz, der Sound eben als den hörbaren Teil oder die hörbare Dimension eines umfassenderen vibrationalen Geschehens oder einer vibrationalen Kraft, einer vibrationalen Energie versteht. Und die eben nochmal einen ganz anderen Blick auf Sound irgendwie eröffnet. Und Sound eben auch nicht als etwas beschreibt, was jetzt rein Klang bedeutet, der auch begrenzt ist oder auch in gewisser Weise statisch und endlich, sondern Sound als ein viel umfassenderes Phänomen versteht. Und das ist jetzt nicht so simpel. Also man kann nicht einfach sagen, okay, also dann verstehen wir eben Sound als Vibration oder als den hörbaren Teil quasi dieser vibrationalen Energie, sondern bei diesen neomaterialistischen Ansätzen steckt eben dahinter oder in diesem Hintergrund der neomaterialistischen Ansätze steht eine ganz andere Vorstellung von der Ordnung oder von dem Sein quasi der Welt. Also eine ganz vollkommen andere Ontologie. Und wenn ich da ein bisschen ausholen darf, dann erkläre ich das kurz. Die neomaterialistischen Ansätze gehen zum Beispiel davon aus, dass Materie aktiv ist. Also dass Materie jetzt nicht einfach ein etwas ist, was jetzt einfach nur statisch ist und auf die belebende Kraft sozusagen der Form oder des Geistes oder der die Idee wartet, sondern dass Materie und Material eben selbst eine Handlungsmacht besitzt, die also nicht nur affiziert wird, sondern auch selbst affizieren kann. Und außerdem ersetzt eben der neue Materialismus alle Dualismen, also zwischen Körper und Geist, zwischen Natur und Kultur, durch die Figur der Assemblage, also das Netzwerk oder des Geflechts. Also die, wenn man so will, besteht die Welt für die neuen Materialisten aus konkreten Assemblagen, aus Netzwerken oder Geflechten, aus kontingenten Gefügen, heterogener Phänomene aller Art, also aus Menschen und Nichtmenschlichen, aus Bedeutungen, aus Ereignissen, aus semiotischen und pragmatischen Bestandteilen. Und alle Elemente und Phänomene von diesen Assemblagen und Netzwerken, von Elementarteilchen bis hin zu Menschen oder dem Ozonloch, die stehen eben in einer engen relationalen Beziehung zueinander. Und sie scheinen zum Teil auch dadurch erst ihre Wirkungsmacht zu entfalten und konstituieren sich gegenseitig. Sie sind also in einem gemeinsamen Prozess des Werdens quasi miteinander verstrickt, indem sie eben sich gegenseitig affizieren und affiziert werden. Und deswegen spricht man auch von einer relationalen Ontologie des neuen Materialismus. Und wenn man das jetzt...
Ja, das fand ich eben sehr interessant, weil dieses Vibrieren, das ist ja sozusagen... Also relational oder auf jeden Fall, das Vibrieren ist ja eine Interaktion. Ja, weil ich muss es sozusagen anfassen, weil sonst nehme ich es ja gar nicht wahr. Vielleicht kann man es sehen, aber eigentlich kann ich es richtig fassen oder erfassen nur, indem ich es berühre. Und damit habe ich ja schon wieder eine Verbindung aufgenommen. So habe ich das jetzt verstanden.
Wenn man das jetzt auf den Sound- und auf den Musiktheorie-Bereich überträgt, also zum Beispiel auf die Ansätze von Ninasson Eitzheim oder von Steve Goodman, dann ist tatsächlich diese vibrationale Kraft das, was sozusagen alle Körper und Materie verbindet, was sie einerseits verbindet, aber auch durchstreift oder durchzieht, was durch sie eben, durch diese Materialien und Körper eben auch verändert wird, weitergetragen wird und so weiter und so fort.
Vielleicht ist es ja auch das, was wir auf dem Dancefloor spüren, so eine Gemeinschaft, die durch Vibration miteinander vibriert. Vibrations.
Ja, also auf der Tanzfläche spüren wir erstmal auch den Bass quasi, diesen tiefen Bass, diese Bässe, die quasi in unseren Bäuchen und Körpern quasi resonieren. Dadurch spüren wir auch das Hören nicht unbedingt nur was mit dem Ohr zu tun hat, sondern mit unserem ganzen Körper und wie quasi der Raum und der Körper und diese Medien, durch die sozusagen die Vibration übertragen wird, in diesem Fall eben Luft, aber wir können uns auch Wasser vorstellen, also wie die Wechselwirkung so zwischen diesen Übertragungsmedien, zwischen diesen Körpern und diesem Raum eben auch die Erfahrung von Sound bestimmt und formt. Also, oder man kann das anders ausdrücken, also alle Entitäten sind quasi durch vibrierende Verknüpfungen zu Geflechten oder Assemblagen irgendwie verwebt. Also Sounds, Geräusche, Klänge, Musik, also der hörbare Teil einer intermateriell übertragenen oder übersetzten oder transformierten, affizierenden, vibrationalen Kraft oder nach Eitzheim eben einer vibrationalen Energie, die also Körper, Materie, Materialien und andere Akteurinnen eines Netzwerkes eben verbindet und durchdringt und ihre Interaktionen und ihr gemeinsames Werden eben auch mitbestimmt. Und im Prozess des Musizierens beispielsweise gehört natürlich zu solchen Akteurinnen eben auch die Musikerin oder der Musiker und das Instrument, also die Körper der Musikerin, die Körper der Instrumente, die eben an der Formung des Sounds als vibrationale Kraft ihren Anteil haben.
Das ist dann die Konzertsituation zum Beispiel, die dann eben so eine Affektgemeinschaft darstellt, oder? Versucht es jetzt, die vielen Fremdwörter, die versuche ich jetzt mal runterzubrechen, auf ein Bild, und das wäre eben das Bild des Konzerts oder das Bild einer Performance, und da grooven wir uns ein.
Ja, also Sound als sozusagen vibrationale Kraft hat dann auch einen extrem verbindenden Moment, also hat sozusagen eine verbindende Kraft. Das kann man daraus auf jeden Fall folgern.
Und das erleben wir ja beim Mitsingen ganz deutlich. Also das hat ja eine eigene Qualität oder eine eigene Schönheit, wenn ich so mitsingen kann und sei es nur im Fußballstadion. Ich brauche jetzt keinen Chor dazu, aber dieses Einstimmen in eine Gruppe, das hat ja so eine eigene Stärke.
Ja, wobei, glaube ich, muss nochmal unterschieden werden zwischen Vibration, und Steve Goodman versteht die tatsächlich als so eine Art affektive Kraft, wenn man so will. aber nicht eine, die jetzt unbedingt sofort als Emotion im Subjekt erfahrbar ist. Also das passiert nochmal auf einer anderen Dimension. Also wenn dieses umfassendere Affektgeschehen, ja, also diese vibrationale Kraft, wenn die sozusagen eine Einhegung im Subjekt erfährt und dann und bewusst wird, dann wird sie zur Emotion. Aber das ist sozusagen dann nochmal eine andere Geschichte.
Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ausdruck Affekt. Affekt heißt für mich immer Gefühl oder Emotion. Genau. Aber das ist es ja vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht gemeint als Gefühl.
Also der Affektbegriff, den Steve Goodman nennt, der ist der Affektbegriff von Spinoza und später von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Und der meint eben nicht Emotionen, also, sondern es hat eben was damit zu tun, dass man sagt, alle Körper und Materialien haben das Potenzial, eben andere Körper zu affizieren und haben auch quasi das Potenzial, affiziert zu werden. Das heißt also, auf eine Form von Reaktion oder Kraft eben auch zu reagieren oder zu antworten, wenn man so will. Und das ist also so ein ganz allgemeiner, sehr präindividueller, sagt man auch manchmal, Affektbegriff, der vom Begriff der Emotion zu unterscheiden ist.
Den ich dann als Beeinflussung übersetzen könnte oder benutzen könnte?
Ja, Beeinflussung, das klingt dann wieder so menschlich. Also vielleicht verwendet man dann lieber den Begriff der, also wie Donna Haraway, den Begriff des Antwortens. Also ein Körper kann auf den anderen antworten beispielsweise. Oder auch reagieren, wobei reagieren dann wieder so eine Kausalkette irgendwie voraussetzt. Deswegen vermeide ich gerne irgendwie diesen Begriff reagieren. Aber vielleicht verwendet man, wenn man den Affektbegriff nicht verwenden will, diesen Begriff des Antwortens, genau.
Ich versuche das jetzt mal aufs Zuhören zu übertragen. Ich kann ja zuhören oder ich kann einfach nur wahrnehmen oder vernehmen. Und wenn ich nur schaue zum Beispiel, ist dann eine solche Beeinflussung oder eine solche Antwort überhaupt möglich? Oder setzt dieses Antworten nicht ein Zuhören voraus? Ja, eine spezifische Form auch von Konzentration. Oder ist es en passant?
Nee, das ist tatsächlich so, dass jetzt dieser Affektbegriff oder das Antworten sozusagen im Sinne eines Affizieren oder Affiziertwerdens oder in diesem Prozess des Affizierens und Affiziertwerdens eben nicht unbedingt ein bewusstes Zuhören oder einen bewussten Akt irgendwie voraussetzt, sondern manches passiert eben auch vorbewusst oder präindividuell eben auf einer komplett anderen Ebene. Aber vielleicht nochmal, um auf diesen Aspekt des Zuhörens und Hörens zurückzukommen, das ist tatsächlich eine sehr interessante Unterscheidung, die eben von Luc Nancy stammt, also Jean-Luc Nancy. Und er hat einen wunderbaren Essay geschrieben mit dem Titel Zum Gehör. Und da unterscheidet er eben sehr stark zwischen Vernehmen, womit er eben Hören meint, und einem Zuhören. Und mit Vernehmen meint er ein Hören, in dem man aber schon den Sinn des Gehörten versteht. Also wenn man zum Beispiel eine Sirene hört oder einen Vogel oder eine Trommel, wenn man die vernimmt oder hört, dann kann man das zuordnen. Also dann weiß man, okay, das ist eine Trommel, das ist ein Vogel, das ist eine Sirene. Man versteht sogar vielleicht, dass die Sirene auf eine bestimmte Gefahrensituation irgendwie hinweist. Aber wenn man zuhört, sagt er, dann ist das ein Gespanntsein hin zu einem möglichen Sinn, der folglich sich nicht unmittelbar sofort erschließt. Also ein Zuhören ist eigentlich ein Hören hin auf eine tiefer liegende Bedeutung, die sich nicht sofort irgendwie erschließt. Also wo ich das vielleicht auch den Klang nicht sofort irgendwie zuordnen kann oder wo ich versuche, über den Klang auf eine tiefere Bedeutung irgendwie zu schließen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ich stehe quasi an der Straße und ich möchte die Straße überqueren. Und dann höre ich ein Auto von links. Und dann weiß ich ganz automatisch, okay, ich höre das Auto und das kommt jetzt von links und dann bleibe ich stehen, weil ich weiß, sonst werde ich irgendwie überfahren. Also das wäre ein Hören oder ein Vernehmen des Autos. Wenn aber das Auto jetzt irgendwie an mir vorbeifährt und ich will vielleicht auch die Straße gar nicht überqueren und ich höre aber trotzdem dem Motorgeräusch zu und schließe vielleicht meine Augen, dann ist Zuhören vielleicht etwas, dass ich versuche, die Automarke irgendwie herauszufinden oder herauszufinden, ob ich einen Motordefekt oder so irgendwie hören kann.
Heißt es da, dass ich übers Zuhören den Sinn draufschaufle auf ein Klangereignis?
Ja, nicht unbedingt den Sinn, weil ich verstehe ja auch den Sinn quasi an der Sirene. Oder wenn ein Vogel morgens zwitschert, dann weiß ich, er begrüßt den Tag oder so. Und dann hat das ja auch irgendwie eine Bedeutung oder irgendwie einen Sinn. Sondern ich versuche übers Zuhören wirklich, das ist eher ein forschender Akt, würde ich fast sagen. Also so habe ich Musik auf jeden Fall verstanden. Also etwas, was eben auf tiefere Bedeutungsebenen zielt.
Das war das Gespräch mit Susanne Witzgall, wissenschaftliche Leiterin des CX, Zentrum für interdisziplinäre Studien an der Akademie der Bildenden Künste in München. Spatial Chitter Talks heißt das radiophone Begleitprogramm der Redaktion Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks zur gleichnamigen Ausstellung von Mouse on Mars im Kunstbau der Städtischen Galerie im Lembachhaus von April bis September 2022. Die Spatial Chitter Talks sind eine mehrteilige Reihe. Sie hörten eben die zweite Episode. Weitere Episoden finden Sie auf der Homepage der Redaktion Hörspiel und Medienkunst unter br.de oder direkt unter hörspielpool.de. Dort gibt's auch zusätzliche Links zur Ausstellung oder zur Soundart. Am Mikrofon sagt Servus Ralf Hohmann.